Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem herrlich strahlenden Sonntagmorgen. Ich grüße ganz besonders auch diejenigen, die in der Quarantäne sitzen zu Hause. Wir haben einen ganzen Stapel gerade, von denen ich weiß, die gerne hier wären, aber nicht hier sein können oder die aus anderen Gründen verhindert sind, hier sein zu können. Schön, auch mit euch im Geist verbunden sein zu dürfen. Besser? Ich bete noch mit uns zum Start. Herr Jesus, wir geben dir unser Herz, wie wir es gerade gesungen haben. Wir halten dir unser Herz hin und ich bitte dich, sprich du hinein. Du bist so gut. Wir haben so viel Grund zu danken. Herr, hab Dank, dass du uns Gutes tun möchtest. Rede du. Amen. Ihr habt schon gesagt, wir sind gerade mittendrin in einer spannenden Themenreihe und einer Frage, die mich ehrlich gesagt selber auch sehr berührt, die mich selber ins Fragen bringt. Die Reihe lautet: Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Jawohl, wenn ihr möchtet, könnt ihr experimentieren, den Kompressor ausschalten. Ich glaube, der ist das Problem. Einfach abschalten. So. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Was hast du eigentlich vor mit mir? Was willst du eigentlich mit meinem Leben? Das ist eine Frage, die stellt sich im Laufe des Lebens immer wieder. Eine Frage, die stellt sich auch unterschiedlich, je nachdem, in was für einer Lebenssituation man gerade drin ist. Aber ich glaube, die gehört zum Leben eines lebendigen Christen dazu, wie das Amen in der Kirche. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Ich würde sogar behaupten, wer aufgehört hat, diese Frage zu stellen, mit dem wird es auch mit seinem Glaubensleben nicht sehr weit her sein. Der wird da vielleicht auch in der Flaute sein. Warum ist das so? Und das wollen wir uns heute anschauen. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Einen kurzen Rückblick, letzten Sonntag, da war Martin da und wir haben uns da primär um die Haltung gedreht. Es ging um die Frage, was für eine Einstellung, was für ein inneres Herz brauche ich, um überhaupt diese Frage richtig stellen zu können. Herr, wozu? Und Martin, der hat eine richtig starke Predigt gehalten, wenn ihr sie nicht gehört habt, unbedingt nachhören. Und er hat einen Punkt deutlich gemacht, er hat gesagt: Jesus, geht es nicht um deine Leistung. Es geht Jesus nicht um das, was du tun könntest, sondern um dein Herz, um deine Liebe zu ihm. Und Martin hat uns hineingenommen in die Geschichte vom König Saul. Und da haben wir gesehen, wie Saul von Gott fallen gelassen worden ist. Saul, ein von Gott ausgewählter Mann, ein Mann, den Gott gesagt hat: Ich stelle dich dorthin, ich habe dich ausgesucht, ich mache dich zum König. Du sollst über Menschen, über mein Volk regieren. Gott selbst hat Saul zum König gemacht und Saul war gut gestartet, aber irgendwann ist sein Herz auf Abwege geraten. Seine Liebe galt nicht mehr Gott. Und dann sagt er hier, Zitat von Martin: Saul hat die Liebe zu seinem Gott verlernt und damit das verloren, was Gott sich wünscht und den Glauben zu ihm auszeichnet. Wenn die Aktion nur Funktionalität und Pflichterfüllung ist, ist das für Gott wie Unglaube und Götzendienst. Harte Worte. Und Gott sagt zu Saul: Da pfeife ich drauf. Daran erinnert ihr euch, die ihr dabei wart. Ich will zuallererst deine Liebe. Ich freue mich zwar über deinen Einsatz, aber ich will gar nicht in erster Linie deinen Einsatz, dein Opfer, deinen Dienst, sondern was ich möchte, ist, dass du mich liebst. Mir ging es ganz ähnlich wie Martin und vermutlich vielen auch von euch. Es hat mich selber betroffen gemacht. Was tun wir nicht alles hier und dort? Wo sind wir nicht am Einsatz? Wo geben wir nicht? Aber wenn es ohne Liebe geschieht, dann ist es wertlos. Letzten Sonntag haben wir festgestellt, diese Frage: Herr, wozu willst du mich gebrauchen, ist mehr als nur eine rein sachliche, verstandesmäßige Frage. So, wo könnte ich denn alles mitarbeiten? Es geht um viel mehr, es geht um mein Herz. Und bevor ich anfange, Gott aus Pflichtbewusstsein zu dienen, jammersott doch mal, es wäre schon mal gut, gell? Du hast doch sonst nichts, so. Da muss ich zuerst auf mein Herz schauen und auf meine Beziehung zu ihm und das ins Reine bringen. So, das war der Rückblick von letztem Sonntag. Jetzt machen wir den Schwenk. Ich weiß nicht, wie du rausgegangen bist aus diesem Gottesdienst. Also ich könnte mir vorstellen, dass du mit einer von drei Herausforderungen hinausgegangen bist. Und da gehen wir heute weiter. Eine von drei Reaktionen, die aber alle dazu führen könnten, dass wir sagen, eigentlich resigniere ich. Ich habe aufgehört. Die erste Reaktion, die ich mir vorstellen könnte, ist, wenn Gott in erster Linie auf mein Herz schaut, dann die Frage, wie kann ich jemals glauben, dass er mich gebrauchen könnte? Sowas wie reine Motive, das gibt's doch gar nicht, das kriege ich doch gar nicht hin. Das schaffe ich nie. Und dann kann es zu so einer stillen Resignation führen, so das kann ich niemals erfüllen. Die zweite Herausforderung, die ich da sehe, liegt in dem tiefen Wunsch, diese Frage ganz ehrlich zu stellen. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Aber was ist, wenn Gott nicht redet? Was ist Gott, wenn du womöglich seit Jahren darauf wartest, dass er endlich spricht und es sich so anfühlt, aber er sagt mir nicht, was er von mir will? Oder vielleicht hast du sogar wissentlich oder unwissentlich dich dagegen entschieden, das zu tun, was Gott dich beauftragt hat. Was ist dann? Ist es aus und vorbei wie bei Saul? Und vielleicht gehörst du zur dritten Kategorie und dies, mir ist gerade einfach ehrlich gesagt alles zu viel. Du fühlst dich, als stünde dein Leben gerade sowieso mit Wasserkante, Oberlippe so und das kannst du jetzt nicht auch noch gebrauchen. Einfach, es fehlt mir schlicht und weg die Zeit, nochmal irgendwas zu tun. Wieso sollte ich Gott jetzt noch fragen, wozu willst du mich gebrauchen? Neben Kindern, Beruf, Freundschaften, vielleicht noch ein bisschen Hobby, mal Sport machen, noch Gemeindeaktivitäten, da bleibt gar keine Luft mehr, um ernsthaft zu fragen, Gott, wozu willst du mich gebrauchen? Und auch das kann zu einer stillen Resignation führen, zu sagen, hey Leute, langt eigentlich gerade. Und wenn du da mitfühlen kannst, dann lass dir heute in dein Herz sprechen, was die Bibel dazu sagt. Heute werden wir diesen Fragen nachgehen und der Frage, wie ein Leben mit dieser alles entscheidenden Frage aussieht. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Wie kann ich ein Leben leben, das Gott ehrt? Und das bei einem Leben, das so vielfältig ist. Wir hatten ja jede Menge Teekästchen an der Wand, bei Chips und Computerchips und Ponys und Frisuren. Wie kann ich ein Leben leben, bei all diesen... Ein Leben, das Gott ehrt. Wer eine Bibel hat, darf gerne mit mir zusammen aufschlagen aus dem Römerbrief. Römer 12, die Verse 1 bis 2. Römer 12, Vers 1 bis 2. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Vielleicht bist du nach diesen Versen ein bisschen enttäuscht. Hab mir eigentlich mehr erwartet. Am liebsten was ich konkret tun soll. Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Komm, ich nehme mal. Danke. Bevor Paulus eine ganze Latte an ganz konkreten Beispielen nennt, und die kommen alle, das ganze Kapitel 12 ist eine Latte an Beispielen. Die Bibel haben, die haben den Vorteil, die können damit reingucken. Da kommen jede Menge Beispiele, wie sich das genau ausschaut. Aber Paulus war es wichtig, bevor er konkret wird, den Gesamtzusammenhang herzustellen. Denn nur wenn wir den verstanden haben, können wir überhaupt diese Frage richtig stellen. Das ist quasi das Fundament. Wir müssen verstehen, worum es Gott geht. Paulus erzählt die ganzen Kapitel vorher, vor dem Römer Kapitel 12, die Geschichte von uns Menschen mit Gott. Und er erzählt, wie wir Menschen diese unüberbrückbare Trennung zwischen Gott und den Menschen geschaffen haben, wie wir uns abgekehrt haben von Gott. Und diese Trennung gilt bis heute. Und dann bemüht sich Paulus zu erklären, wie Gott schon seit Jahrtausenden darum bemüht ist, diese Trennung wieder rückgängig zu machen. Wie er einen Weg schafft, wie er das durch Jesus Christus geschaffen hat, weil er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Und dann hier das Kapitel, ist so diese Übergangskapitel, und da ist die Frage, warum tut Gott das? Er tut es für dich. Es gibt keinen anderen Grund, warum Gott seinen Sohn hätte sterben lassen sollen, als für dich. Gott hat es nicht gebraucht, Gott war es nicht nötig. Es ist Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe. Und das sind die Grundlage für all das, was wir jetzt lesen. Nur wenn wir das im Hinterkopf haben, macht alles, was jetzt kommt, Sinn. Denn hier steht, Gott hat bereits alles getan. Du und ich, wir können, jetzt wird es hart, rein gar nichts tun, um gerettet zu werden. Alles, was jetzt von uns kommt, hat nichts damit zu tun und ändert auch nichts an dem Fakt, dass wir gerettet sind. Paulus beantwortet hier nicht die Frage, was wir tun müssen, um gerettet zu werden, sondern wie es jetzt weitergeht. Was jetzt passiert, wenn du gerettet bist. Es geht heute um eine angemessene Reaktion auf das, was Gott schon längst getan hat. Auf seine Liebe, die unfassbar ist. Und Paulus sagt es gibt nur eine Reaktion, die angemessen ist. Es gibt nur eine Reaktion, die vernünftig ist auf das, was Gott getan hat, nach all der Liebe, die Gott gezeigt hat, und die ist, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Das ist die einzige vernünftige Reaktion. Alles andere macht keinen Sinn. Herr, wozu willst du mich gebrauchen, ist die Frage, mit der Paulus uns ins Rennen schickt. Ich will mein Leben in deinen Dienst stellen. Jetzt heißt es hier Opfer. Das ist ein bisschen ein altes Wort. Und wenn hier Paulus von Opfer redet, dann ist damit nicht gemeint, dass du irgendetwas dafür tun könntest, um gerettet zu werden. Jesus hat bereits alles getan, das hatten wir gerade. Es gibt nichts mehr zu tun. Wenn wir genauer hinschauen, dann ist es auch nicht so, dass wir ehrlich gesagt irgendwas zu geben hätten. Es gibt gar nichts, was wir Gott geben könnten, was ihm nicht schon längst gehört. Wir haben ihm gar nichts anzubieten. Denn alles, was wir haben, gehört Gott. In allererster Linie geht es Gott um dein Herz und nicht um irgendeine konkrete Leistung, die du zu erbringen hättest, sondern es geht ihm um dich als Person, um dein ganzes Leben. Gott schaut nicht auf irgendeinen kleinen, klar abgesteckten Teil von deinem Leben, so nach dem Motto, dieses kleine Ding, sondern er will dein Gesamtpaket. Er will dein Lebenspaket mit all dem Schönen und auch mit dem Hässlichen, was zu diesem Leben dazugehört. Er will dich als ganze Person, dein ganzes Leben. Er möchte nicht, dass wir was zurückhalten. Unser Leben ist, wenn wir mal genau hingucken, das Einzige, was wir Gott wirklich geben können. Alles andere gehört ihm bereits. Gott möchte nicht, dass wir sagen, ich gehöre zu Gott. Bin eins gesprungen, Entschuldigung. Mein iPad springt. Wieso betont Paulus das so arg, dass das ganze Leben sein muss? Dass es gerade dieses Ganze sein soll? Weil die meisten von uns es gewohnt sind, ihr Leben in Teilbereiche aufzuteilen. Ich kenne das von mir und ich vermute mal, es geht dir ähnlich, dass du dein Leben klar aufgeteilt hast in so Abschnitte. So, da ist der große Bereich Familie. Die Kinder, der Ehepartner, vielleicht das Haus, der Garten, das ist so ein Teilabschnitt. Und dann gibt es einen anderen Abschnitt, der nennt sich Arbeit, Schule, Studium, so diese Dinge. Aber die zwei Dinge versuchen wir getrennt zu halten, die wollen wir nicht miteinander vermischen. Die Arbeit soll ja nicht das Privatleben beeinflussen. Da gibt es manchmal noch Freundschaften. Und manche haben unterschiedliche Freundschaften. Manche Freunde, die will ich auch nicht in meinem Privatleben haben und auch nicht mit der Arbeit, die halte ich auch getrennt. In Schöneich habe ich gelernt, ist Urlaub was Heiliges. Ja, Urlaub, da geht nichts drüber, das muss ich klar trennen von allem anderen. Und da gibt es noch Gemeinde, so Teenkreis, Jugendkreis, Gottesdienst, so Veranstaltungen, Generation Plus. Und auch das ist klar getrennt von meiner Arbeit, das ist klar getrennt von meiner Familie manchmal und auch klar getrennt von manchen Freundeskreisen. Das eine hat in der Regel nicht viel mit dem anderen zu tun. Und da sind wir versucht, es mit unserer Beziehung zu Gott genauso zu handhaben. Und einfach noch einen weiteren, klar abgesteckten Bereich unserem Leben hinzuzufügen. So nach dem Motto, ja, Gebet, Bibellesen, mein Glaubensleben, wie ich mit meiner Beziehung zu Gott stehe, das ist nochmal so ein Bereich, den füge ich da halt auch hinzu. Aber das hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Das geht dir auch gar nichts an, ist ja mein Privatleben. Aber das ist gar nicht das, was Gott möchte. Er will nicht einfach nur ein Zeitfenster in deinem Alltag sein, er will dein Alltag sein. Das bedeutet ganzes Leben. Versteht mich nicht falsch, er freut sich, wenn wir uns seine Zeit geben, wenn wir uns Besitz geben, aber er hat auch etwas dagegen, wenn wir ihn aus dem Fahrersitz unseres Lebensautos rausschmeißen. Wenn wir ihn verdrängen und ihn so behandeln, als müsste er gefälligst dankbar dafür sein, dass wir etwas von unserem Geld und von unserer Zeit an ihn abgeben. Da hat er gefälligst dankbar zu sein. Doch wenn wir ehrlich sind, dann gehört uns gar nichts von alledem. Es gehört Gott. Wir haben nichts, was wir ihm geben könnten. Unser Leben ist das Einzige, was wir ihm anbieten können. In einem Wortspiel, Gott möchte nicht, dass wir sagen, ich gehöre zu Gott. Das möchte er gar nicht. Er will, dass wir das zustreichen. Ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Und er möchte, dass wir unser Leben sehen, als wir gehören ihm. Dass wir unser Leben in seinen Dienst stellen, als sein Eigentum, heißt es in der Bibel. Du bist Gottes Eigentum, wenn du Jesus als seinen Herrn anerkannt hast. Wie geht es dir, wenn diese Wahrheit ausgesprochen wird? Bei manchen trifft es vielleicht auch so ein Echo und sie sagen, ja, Amen, so ist es. Und jemand anders, der ist wahrscheinlich hart irritiert und sagt, vielleicht hast du so ein bisschen sogar so einen Beigeschmack von, ehrlich gesagt, das klingt ein bisschen gesetzlich. So hat was von Leistungsdruck. Womöglich geht es sogar in die Richtung, was Gott hier wieder von mir fordert, der will mich womöglich ausnutzen. Aber wisst ihr, so ist es nicht. Denn zum Ersten geht es hier gar nicht um deine Leistung. Es geht gar nicht um das, was gebracht und getan werden müsste, um gerettet zu werden, sondern um ein Leben für Christus als Reaktion auf das, was er schon längst getan hat. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, der noch wichtigere Punkt, Gott meint es so gut. Wir haben es gerade gesungen mit dem zweiten Lied, dem Block, du bist gut, Herr. Gott meint so gut mit uns. Alles, was er uns gibt und tut und sagt, sagt er. Und weil er es gut mit uns meint, weil es am besten für mich und für dich ist. Schließlich hat er sich das Leben ausgedacht. Und trotzdem glauben wir manchmal, es besser zu wissen. Ne? Das ist schon irgendwie absurd. Gott gibt uns seinen einzigen Sohn. Er zeigt seine ganze Liebe. Aber wenn es dann um konkrete Dinge geht, um andere Lebensbereiche, die ich so eingeklammert habe, dann tue ich mir schwer damit zu sagen, Gott, das will ich dir nicht auch noch hinhalten. Mit allem anderen meint das gut, aber vielleicht mit der Stelle nicht. Wie gut es Gott mit uns meint und was seine Absicht hinter dieser Forderung ist, das steht in Vers 2. Ich lese es gerade nochmal mit uns zusammen. Ich nehme diesmal die Schlachter-Übersetzung, weil die näher am Urtext dran ist und das passt sehr, sehr gut, um das zu verstehen. Denn dort heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, heißt es hier. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lass dich verwandeln. Dieses Wort, was da steht, das ist im Griechischen derselbe Wortstamm wie das Wort Metamorphose. Das kennt ihr vielleicht, das ist so die, bedeutet Erneuerung, Umwandlung. Wie bei einem Schmetterling, ne, der von der Raupe zum Schmetterling wird. Es geht darum, dass wir etwas ganz Neues werden, etwas, was anders ist wie vorher. Aber nicht nur so ein bisschen anders, so ein bisschen angedockt, sondern eine Kompletterneuerung, wie eine Generalüberholung. Wenn ich quasi aus einem Minivan irgendwie so ein Porsche mache. Also was komplett Neues. Gott will dich zu einem neuen Menschen gestalten, umwandeln. Als Christen sind wir bereits gerettet und erlöst und trotzdem haben wir alte Denkmuster in unserem Kopf. Als ich zum Glauben gekommen bin, war nicht auf einmal, boom, all mein Denken anders. So nach dem Motto, yo, jetzt bin ich heilig, jetzt mache ich nur noch gute Sachen, jetzt denke ich nur noch gut, jetzt rede ich nur noch gut, ich handle nur noch gut und die Absichten, hinter dem sind natürlich jetzt alle gut und christlich und göttlich. Nee. Manchmal sehe ich Christen und ich frage mich, Mensch, wo bist denn du stehen geblieben? Du benimmst dich nicht gerade, also das, du bist vielleicht gerettet, aber dein Leben ist nicht sehr verwandelt. Wir leben immer noch in einer alten Welt und sind immer noch geprägt von dem, was um uns herum ist. Im Bild von Paulus gesprochen, sind wir so eine Raupe. So eine Raupe und Gott möchte, dass wir eine Transformation zu einem Schmetterling vollziehen. Gott will aus dir einen Schmetterling machen. Und bei der Raupe ist es so, bevor sie zum Schmetterling wird, hängt die Raupe an einem Baum. Die hängt an den Blättern fest. Und die ist auch gebunden an diese Welt und auch an die Denkmuster einer Raupe. Eine Raupe denkt, klar, ich robbe von einem Blatt zum anderen. Mein Leben ist beschränkt auf Baum. Blatt vielleicht noch. Aber das ist mein ganzes Leben. Und alles, was eine Raupe denkt, ist fressen, dicker werden, ansammeln. Was anderes kennt sie ja auch nicht. Was anderes kann sie auch nicht. Sie hat ja gar keine Ahnung davon, was es bedeuten würde, Flügel zu haben. Wenn eine Raupe von einem Blatt zum anderen möchte, dann muss sie erstmal vor bis zum Stamm laufen, außen rum laufen und dann wieder ringsrum und dann kommen sie aufs nächste Blatt. Das sind die Denkmuster, die sind ihr fest drin. Wenn die versuchen würde zu hüpfen, wird sie abstürzen. Logisch. Verstehst du, was Gott zu dir sagen möchte? Er sagt, lass dich verwandeln, denn er meint es unendlich gut mit dir. In diesem Bild gesprochen, ich möchte, dass du ein Schmetterling wirst. Er möchte nicht nur einfach so, dass du sagst, ja, das ist mega wertvoll und das ist das Allerwichtigste, aber er will darüber hinaus dich verwandeln zu einem Schmetterling, die wahre Bestimmung. Und das bedeutet, dass sich unser Denken verändern darf, dass wir neue Prioritäten haben in unserem Leben, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, dass wir beginnen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und nicht mehr mit den Augen von früher, mit einem Raupenaugen. Wer Jesus als seinen Chef und Erlöser angenommen hat, der lebt auf einmal in einer ganz anderen Möglichkeitsdimension. Ein Schmetterling hat Flügel, der kann fliegen, der muss nicht mehr über diesen Ast außen rumlaufen. Der hat auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Es geht bei einem Schmetterling nicht mehr nur um Arbeit, Fressen und Schlafen, sondern es gibt ganz neue Möglichkeiten, neue Dimensionen. Viel Größeres kommt in das Leben. Ich finde das Bild von der Raupe und dem Schmetterling richtig gut, weil es genau das ausdrückt. Gott möchte uns erneuern, zu einem neuen Wesen verwandeln, eine völlige Neugestaltung, unser Denken neu ausrichten. Und mit ziemlicher Sicherheit sind die Vorstellungen, die so ein Schmetterling hat oder die Gott hat, für ein gelingendes Leben ganz andere als die von der Raupe, als die von der Welt um uns herum. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Was passiert mit einer Raupe, die gerne am liebsten in beiden Welten gleichzeitig sein möchte? Eine Raupe, die sagt, ja, Schmetterling sein, das klingt gut. Aber Raupe sein, fressen, das will ich auch. Was passiert mit so einem Viech, was sich nicht entscheiden kann? Womöglich hält sie sich krampfhaft mit der einen Seite am Blatt fest und sagt, da lasse ich nicht los. Ich will mich nicht verwandeln. Ich will nur einen Flügel, halb verwandelt sein, nur ein Teilbereich meines Lebens. Ihr merkt schon, das geht gar nicht. Das würde die Schmetterling kaputt machen, das würde die Raupe kaputt machen. Ist es jetzt böse, wenn Gott zur Raupe sagt, lass dich verwandeln, lass die Metamorphose zu, und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Ist das böse? Nein, das ist das Beste, was der Raupe passieren kann. Das Allerbeste, was passieren kann. Du kannst nicht mit einem Bein Raupe bleiben. Das funktioniert nicht. Und wenn ja, wird es krampfhaft und dann wird es anstrengend. Mit einem Bein Schmetterling sein funktioniert auch nicht. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist es deine Bestimmung, ein Leben in Freiheit zu leben. Ein Leben, in das Gott dich hineinführen möchte, Schritt für Schritt dich von Gott verändern zu lassen. Und darum sagt Paulus hier, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Bleibt nicht Raupe. Versucht nicht Raupe zu sein, sondern lasst euch in eurem Wesen, in eurem, was euch ausmacht, verwandeln. Und durch die Erneuerung eures Sinnes, da geht es um Kopf, um Verstand, um Gedanken, lasst euch verändern, neu zu denken. Ich bin davon überzeugt, dass einer der Hauptgründe, warum viele Christen keine Freiheit erleben, darin liegt, dass sie aufgehört haben, sich verwandeln zu lassen. Ich glaube, dass viele Christen stehen geblieben sind und gesagt haben, nee, ich fresse trotzdem noch gern wie eine Raupe. Dass sie aufgehört haben, ihr Leben hinzuhalten und sagen, Gott, ich will mich verwandeln lassen. Dass sie es nur auf bestimmte Teilbereiche ihres Lebens beschränkt haben. Und was passiert? Sie bleiben eine Raupe. Keine Ahnung, warum sie das tun. Vielleicht, weil das Alte sie nicht loslassen wollen. Oder weil sie Angst haben, irgendwas zu verpassen, so nach dem Motto, ja, ich hätte aber schon gern das Coole noch aus dem Raupenleben. Aber ehrlich gesagt, das ist doch Quatsch. Das ist so, als wenn die Raupe glaubt, dass sie die leckeren Blätter nicht aufgeben möchte, weil als Schmetterling kann man ja nicht essen. Der isst was anderes, was komplett anderes. Aber sie verzögert nur das Verpuppen. Und darum sage ich es dir, so wie Paulus, Ich sage das dir zu, beginne neu zu denken. In jedem Bereich deines Lebens. Gott wird die Metamorphose wirken, wenn du bereit bist, dein altes Denken aufzugeben und dein Leben in seinen Dienst zu stellen. Gott ist es, der diese Verwandlung bewirkt, nicht wir. Aber wir müssen uns hinhalten und sagen, ja, ich will neu denken, ich will mich verwandeln lassen. Im weiteren Verlauf von diesem ganzen Kapitel 12 vom Römerbrief, den gehen wir jetzt nicht einzeln durch, aber da listet Paulus auf, wie das in unserem Alltag konkret funktionieren kann. Da macht das sehr, sehr konkret. Ein Leben, das zu Gottes Ehre gelebt werden möchte. Und das Spannende daran ist, diese ganze Kapitel 12 kann man mit einer Frage zusammenfassen. Nämlich mit dieser Frage, was eigentlich ein Gebet ist. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Kapitel 12 kannst du so zusammenfassen. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Nicht im Sinne von einem krampfhaften, verzwungenen, ich muss etwas produzieren. Ich muss noch mehr leisten. Sondern super entspannt, wenn du das Kapitel mal liest. Gott ist so viel größer und mächtiger, als wir es uns überhaupt vorstellen können, Leute. Gott ist groß, er denkt ganz in anderen Dimensionen. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Sein Heiliger Geist ist schon längst am Wirken. Und er lenkt die Dinge in gute Bahnen. Und vom Heiligen Geist heißt es in der Bibel, er weht, wo er will. Und wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Sein ganzes Leben zu Gottes Ehre zu leben, bedeutet nichts anderes, als die Augen zu öffnen, offen zu halten für das, was Gott schon längst am Tun ist. Und dann zu sagen, ich mache mit, ich pack mit an. Nicht aus meiner Kraft, sondern weil Gott es bereits alles tut. Stell dir vor, du bist im Supermarkt. Ich weiß nicht, wo du einkaufst, Knittel, Penny, was auch immer. Läufst du durch den Laden und dann siehst du da jemanden stehen. Eine Frau mit einer Einkaufstasche. Und dann könnte das zum Beispiel die Frage sein, im Gebet so eine stille Frage, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Warum hast du mich gerade jetzt hierher gestellt, wo die Frau da so nachdenklich steht? Und vielleicht sagt Gott gar nichts, dann gehst du einfach weiter. Okay. Aber vielleicht sagt Gott auch, geh hin und frag sie doch mal, wie es in ihr geht. Oder jetzt nach dem Gottesdienst. Wir sind hier zusammen und nachher im Gottesdienst werden wir draußen stehen. Klar, du kannst den Gottesdienst, den Raum verlassen und sagen, ja, ich habe meinen Teil gehabt, ich gehe wieder. Oder aber du könntest mit dieser Frage nach draußen gehen, Herr, wozu willst du mich heute hier gebrauchen? Welchen Menschen legst du hier mir heute aufs Herz, dass ich ihm dienen kann? Glaub mir, das ist eine kleine Frage, aber diese Frage wird dein Leben in eine Metamorphose bringen. Eine Erneuerung des Denkens. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Und ich will dir noch was zu sagen. Am Anfang wird diese Frage vermutlich für dich mega komisch sein. Stell dir vor, siehst so einen Typen und der läuft die ganze Zeit so rum. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Oh, da ist ein Busch, oh, da ist ein Baum, wozu willst du mich gebrauchen? Das fühlt sich wirklich komisch an, mit so einer Frage da rumzulaufen. Aber sie wird deinen Gedanken, deinen Kopf verwandeln. Sie ist ungewohnt und sie braucht Zeit, hineinzusickern, damit sich unser Denken erneuern darf. Vielleicht hilft es ein bisschen und baut ein paar Unsicherheiten ab, zu wissen, wie Gott diese Frage beantworten könnte. Und genau das tut Paulus. Ich vermute mal, dem ging den Römern, den er da schreibt, ging es ähnlich und hat er gesagt, ich mache euch mal eine Liste, was könnte so kommen? Was könnte denn Gott so sagen, wenn ich diese Frage ehrlich stelle, wozu willst du mich gebrauchen? Diejenigen, die eine Bibel haben, können gerne direkt mitlesen, Römer 12, ich fasse es in eigene Worte einfach zusammen. Da heißt es in Vers 3, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Denk mal nicht so groß von dir. Sei bescheiden. Das könnte eine Antwort sein. Oder in Vers 4 bis 8, seh dich selbst mal als einen Teil von diesem großen Gemeindeleib, von einem Körper. Und wisse, du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Das könnte eine Antwort sein, die Gott gibt. Oder eine andere Antwort könnte sein, wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, du kannst irgendwas besonders gut, dann hör nicht auf zu fragen, hey, wie kann ich diese Gabe einsetzen, um jemand anderes zu dienen und Gott damit zu ehren. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie oder die Gabe des Dienens. Oder wenn du gut die Bibel auslegen kannst, wenn du ein richtig guter Ermutiger bist, ein Tröster, ein Ermahner, dann tu das. Vielleicht hat dich Gott materiell beschenkt. Mit Geld, mit Zeit, mit Gaben, mit dem Obstgarten, mit Skill, wie man heute sagt, mit irgendwelchen Dingen, die du gut kannst. Dann frag dich, wie kann ich sie gebrauchen, ohne groß drüber nachzudenken. Wörtlich heißt das da hier in Einfalt des Herzens. Ne? Also ohne drüber nachzudenken, frag dich, wie kann ich sie einsetzen. Sei eifrig dabei, Gott zu dienen, Vers 11. Frag dich gegenüber deinen Glaubensgeschwistern ständig, wie kann ich ihnen dienen? Nicht im Zwang, sondern herzlich, mit ungeheuchelter Liebe, Vers 9 bis 10. Höre nicht auf, ständig mit Gott im Gebet verbunden zu sein. Da kommt genau das, was wir gerade hatten, ne? Dieses Rumlaufen, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Höre nicht auf, ständig mit Gott im Gebet verbunden zu sein, Vers 12. Wenn jemand leidet, dann sei mitfühlend. Hilf ihm oder ihr, Vers 13. Frag dich, wenn du jemanden siehst, wie könnte ich diese Person einladen heute? Sei gastfreundlich und überleg dich, zu was ist eine gute Gelegenheit, den mal einzuladen? Vers 14. Sprich gute Dinge über andere Menschen und nicht Böses. Wörtlich heißt es, ihr segnet, die euch fluchen und flucht nicht. Freu dich mit den anderen, wenn ihnen etwas besser gelingt als dir selbst. Freu dich mit und sag, hey, das hast du wirklich gut gemacht. Und weine genauso mit anderen, wenn es ihnen dreckig geht. Vers 15. Eine Antwort könnte sein, wenn du fragst, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Halt dich mal selber nicht so für klug. So klug bist du nicht. Vers 16. Und Vers 17 bis 21. Und auch dann, wenn dich jemand mal so richtig blöd anmacht, dann hau nicht zurück, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Überleg dir, wie kann ich diesen Menschen heute dienen? Ihr merkt schon, Paulus, der macht das super praktisch. Der gibt uns eine ganze Liste mit. Das Entscheidende ist nicht, dass wir diese Liste jetzt abarbeiten müssen. So nach dem Motto, jetzt mache ich mal Strichliste, welche der 12 Punkte habe ich jetzt schon erledigt. Gott möchte unser Wesen verwandeln, unser Herz, auf das wir ein Leben leben, das Gott die Ehre gibt. Und die Antwort, die Zusammenfassung von diesem ganzen Kapitel lautet, dass wir hinauslaufen mit der Frage, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Es geht, wie schon gesagt, nicht darum, krampfhaft produzieren zu müssen. Es geht vielmehr dahin zu fragen, Heiliger Geist, wo bist du schon längst am Wirken? Und dann einfach sagen, ich mach mit, ich bin dabei. Öffne die Augen und bitte Gott, dir zu zeigen, was er schon längst am Wirken ist. Und dann pack mit an. Eine, wie ich finde, sehr schöne Formulierung, die ich gehört habe, war, wo kann ich Gott zur Hand gehen? Fand eine schöne Formulierung. In dem Wissen, dass er schon längst alles vorbereitet hat. Dass Gott die Dinge gut vorbereitet hat. Für die Fußballer ein anderes Bild. Lasst uns mutig sein, wenn Gott uns eine Flanke zuschießt, zack, den Ball auch anzunehmen. Als Fußballer hast du die Wahl, da schießt dir jemand Ball, jetzt kannst du entscheiden, spiele ich mit oder renne ich weg und drehe mich um. Und es braucht Mut, wenn Gott dir eine Flanke schickt. Stell dir vor, im Supermarkt die Frau, Gott sagt zu dir, geh hin und sprich sie an. Das ist so eine Flanke, so eine Fußballflanke. Und jetzt braucht es den Mut, auch hinzugehen und es tatsächlich zu tun, auch den Ball zu spielen, den Gott dir gibt. Aber weißt du, was so cool ist? Gott ist so ein guter Fußballspieler in dem Bild. Der kann so gut flanken, der kann Dinge so gut zusammenbringen, Menschen verbinden, Situationen verbinden, das könnten wir nie. Gott ist so toll und die ganze Zeit am Vorbereiten. Wir müssen nur mitspielen. Und das ist so viel besser als Einzelkämpfer. Oder wie so ein Fußballer immer alleine gegen die Wand zu schießen. Langweilig. Aber es braucht Mut, die Flanken anzunehmen, die Gott dir gibt. Aber es macht richtig Spaß. Gottes Timing ist so perfekt. Und er bringt Menschen und Situationen zusammen, wie das sonst keiner könnte. Er ist schon längst am Wirken. Noch lange bevor du die Frage gestellt hast, hat er Dinge vorbereitet. Du musst nur annehmen und mitspielen. Ich will dich heute herausfordern, diese Frage mit in deinen Alltag zu nehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dir jeden Tag hunderte Gelegenheiten geben wird, schenken wird, wo er dich gebrauchen möchte. Und wenn es nur eine Möglichkeit ist, die du annimmst, nur einen Pass, vielleicht lohnt es sich, mit einem Pass mal zu beginnen. Du kriegst 100 Flanken, aber einen schießt du. Probier es aus. Und erlebe, was es macht, mit Gott Fußball zu spielen. Mit dieser Frage auf den Lippen, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Das kann als Mama sein, beim Gang in den Kindergarten morgens, wenn alle Muttis super gestresst sind, jeder will schnell weg. Und dann zu fragen, Herr, wozu willst du mich jetzt gerade gebrauchen? Beim Kontrollieren der Hausaufgaben. Oh, die Kinder wollen alle raus, keiner hat mehr Lust. Und dann die Frage zu stellen, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Oder beim Diskutieren über, wie lange Internetzeiten meine Kinder noch haben sollten. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Als Schüler und Student, wenn die Eltern dich morgens wecken. Oh, Herr, wozu willst du mich gebrauchen heute Morgen bei meiner Mama, die mich weckt? In der S-Bahn mit offenen Augen zu sitzen, anstatt nur Stöpsel drin zu haben, auch die Frage zu stellen, Herr, wozu willst du mich heute hier in der S-Bahn gebrauchen? Wo ist die Flanke? Im Hörsaal oder in der Schule, wenn da dieses attraktive Junge oder das attraktive Mädchen sitzt aus der Paraklasse und dann die Frage ist, Herr, wozu willst du mich gebrauchen? In der Disco am Wochenende. Herr, wozu willst du mich hier gebrauchen in meinem ganzen Leben? Oder auch beim Diskutieren mit den Eltern über die Internetzeiten. Herr, wozu willst du mich gebrauchen, wenn ich mit meinen Eltern diskutieren muss? Oder auch als Rentner beim Spazierengehen. Wenn du draußen läufst und die Frage stellst, entweder im Stillen oder bei der Begegnung mit anderen Menschen. Herr, wozu hast du mich jetzt hier spazieren lassen? Wozu willst du mich gebrauchen? Beim Kontrolltermin, beim Arzt, wenn man im Wartezimmer sitzt oder wenn man dem Arzt begegnet, wozu willst du mich gebrauchen, Herr? Wenn man zu Hause vorbeiläuft, den Telefonhörer sieht und dann die Frage stellen, oh cool, ich habe ein Telefon. Herr, wozu willst du mich gebrauchen und mein Telefon? Wen könnte ich vielleicht heute anrufen? Wen könnte ich dienen? Oder wenn man ein paar freie Minuten hat. Ihr merkt schon, das könnte man ewig fortsetzen. Es ist eine Frage, die unser Leben begleiten darf. Ich möchte uns jetzt so eine halbe Minute Zeit geben, selber ins Gebet zu gehen, diese Frage zu stellen und wer möchte, darf gleich im Herzen bei mir mitbeten. Wer sagt, doch, ich will diese Frage stellen, dann darfst du bei mir gerne mitbeten. Wenn nicht, dann bist du einfach ruhig, bist auch so ruhig. Genau, eine halbe Minute fange ich an. Wenn es auch dein Gebet ist, Gott wieder zum Chef in deinem Leben zu machen, dann sprich gerne im Herzen mit. Herr, du bist so unglaublich gut. Und ich danke dir für deine Liebe, deine Barmherzigkeit, die du am Kreuz und seitdem jeden Tag mir zeigst. Du bist der Herr und der Chef und dir gehört mein Leben. Herr, ich verstehe vieles nicht, was du in meinem Leben tust. Und manche Flanke will ich gar nicht annehmen. Und ich habe manchmal Angst davor, was als nächstes kommt. Aber Herr, ich möchte das zusagen. Du bist gut. Und ich bitte dich um Verzeihung, wo ich geglaubt habe, es besser zu wissen. Und an dem Alten festgehalten habe wie eine Raupe. Wo ich versucht habe, dich aus Teilen meines Lebens rauszuhalten. Ich bitte dich hier und jetzt, fülle jeden dieser Bereiche und gib mir den Mut, mich wieder neu von dir gebrauchen zu lassen, auch wenn es sich komisch anfühlt. Herr, bitte verändere mein Denken. Lehre mich, so zu denken, wie du es tust. Ich will mich auf dein Denken einlassen. Ich will die Menschen so sehen, wie du sie siehst, mit deinen Augen. Und ich will das tun, was du mir sagst. Herr, gebrauche mich hier und heute. Amen.